Hallo und herzlich willkommen hier zu Signals for Life. Schon zu Folge 7 und heute habe ich ein Expertenteam hier zu Gast. Ich glaube, so weit war ich noch nie von meinen Experten entfernt wie heute. Ich ganz oben im Norden in Kiel, Sie ganz unten im Süden in Freiburg. Und wir beschäftigen uns heute mit dem großen Themenkomplex Depression. Ich glaube, ein Thema, was gerade auch nochmal zu Zeiten der Corona-Pandemie ganz aktuell ist, ganz groß ist und immer wieder auch medial erwähnt wird. Aber, das finde ich ja ganz spannend, wir haben nicht unbedingt den psychiatrischen Aspekt heute, um ein bisschen zu spoilern schon, sondern wir werden uns mit der tiefen Hirnstimulation bei Depressionen beschäftigen. So, was ist das, habe ich mich gefragt. Werden Sie mir heute von einem Schalter berichten, wie man Depressionen an- und wieder ausschalten kann, so ungefähr? Bin ich ganz gespannt, aber als allererstes würde ich Sie bitten natürlich, meine Experten, dass Sie sich einmal vorstellen, wer Sie überhaupt sind. Vielleicht fangen Sie gerne an, Professor Stieglitz.
Ja, sehr gern. Mein Name ist Thomas Stieglitz. Mich hat die Elektrotechnik zu diesem Feld getrieben. Die habe ich in Braunschweig und in Karlsruhe studiert, war danach 11 Jahre bei der Fraunhofer Gesellschaft im Bereich biomedizinische Technik unterwegs in St. Ingbert im Saarland. Habe da schon versucht, Dinge klein zu machen, die in den Körper implantiert werden können. Und seit 2004 leite ich den Lehrstuhl für biomedizinische Mikrotechnik im IMTEC, dem Institut der Mikrosystemtechnik, hier an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und beschäftige mich sehr stark und weiterhin damit, technische Systeme stabil im Körper zu machen und auch im Bereich des Gehirns implantieren zu können und sie da so einzubringen, dass sie möglichst zielgenau elektrische Signale aufnehmen können, aber auch elektrisch stimulieren.
Wunderbar, vielen Dank. Es klingt schon sehr vielversprechend, aber wir haben natürlich auch noch wie immer in diesem Podcast unseren klinischen Experten. Deshalb würde ich natürlich auch Sie, Professor Köhnen, einmal bitten, dass Sie sich einmal vorstellen.
Ja, vielen Dank und hallo. Volker Köhnen ist mein Name. Ich bin Arzt, Mediziner, Neurochirurg, vielleicht ein bisschen Neurowissenschaftler. Ich habe in Aachen Humanmedizin studiert, habe dort auch meine Fachausbildung zum Neurochirurgen gemacht, 2005 abgeschlossen, war dann zu einem Fellowship in Vancouver, habe da die funktionelle Neurochirurgie nochmal tiefer erkundet. Das ist sind im Prinzip alle Verfahren, die sich damit beschäftigen, die Funktion des Gehirns zu modulieren oder zu erhalten im weitesten Sinne durch operative Tätigkeit. Ich hatte von 2008 bis 2012 einen Lehrstuhl in der Uniklinik in Bonn. Dort auch den Bereich stereotaktische und funktionelle Neurochirurgie und bin seit 2013 jetzt hier an der Uniklinik Freiburg und leite den Bereich hier. Tatsächlich habe ich den Professor Stieglitz, mit dem wir hier zusammenarbeiten, schon relativ früh kennengelernt. Da gibt es einige kooperierende Projekte, sodass das ganz schön ist, dass wir uns heute hier zusammen über das Thema unterhalten können. Ich mache die ganze Bandbreite der funktionellen Neurochirurgie. Am Ende ist es so, dass man diesen psychiatrischen Teil, der sich dann auch mit Depressionen beschäftigt, nur in einem interdisziplinären Team, dann auch natürlich mit Psychiatern macht. Das ist so ein bisschen der dritte Teil, den wir heute nicht haben, weil wir uns ja sehr technisch unterhalten. Ich will nur damit sagen, psychiatrische Indikationen bedürfen immer auch des Blickwinkels des Psychiaters, den wir auch haben. Das heißt, wir stellen hier Indikationen für Operationen nicht selber, sondern das wird über die Psychiatrie gemacht.
Vielen Dank auch nochmal für den sehr wichtigen Hinweis. Und ich glaube trotzdem, obwohl jedem, also all unseren ZuhörerInnen wird der Begriff Depressionen etwas sagen und jeder wird wahrscheinlich auch etwas mit dem Krankheitsbild anfangen können. Trotzdem würde ich Sie einmal bitten, vielleicht Sie, Herr Köhnen, direkt, dass Sie nochmal uns vor Augen führen, was sind überhaupt Depressionen? Vielleicht auch gleich schon mit dem neurochirurgischen Blick darauf. Was verstehen wir überhaupt unter dem Krankheitsbild?
Depressionen, ich will das direkt zu Anfang sagen, wir behandeln nicht Depressionen in dem Sinne, sondern wir behandeln therapierefraktäre Depressionen. Es ist ganz wichtig, das zu unterscheiden. Die Depression ist eine psychiatrische Erkrankung, die nicht sehr selten sind. Wir denken, dass circa 8% der deutschen Bevölkerung zu einem Zeitpunkt unter einer Depression leiden könnten. Und die Deutsche Depressionshilfe sagt uns, dass circa 5,3 Millionen der erwachsenen Deutschen unter einer Depression leiden. Dabei kommt es zu Leistungsabhängigkeit. Belastungsverminderung. Die Patienten haben eine Gefühllosigkeit. Sie können freudvolle Erlebnisse nicht mehr als freudvoll erleben, sind stark belastet. Viele dieser Depressionssymptome sind mit Stress oder mit traumatischen Erlebnissen korreliert. Tatsächlich ist es so, dass man für 70-80% dieser Patienten auch dauerhaft ganz gute Therapieerfolge erzielt. Es ist also eine behandelbare Erkrankung. Und diese Erkrankung, wir werden vielleicht im späteren Verlauf noch ein bisschen auf die Details eingehen, auch was die Symptome betrifft. Diese Erkrankung wird typischerweise von Psychiatern, Psychotherapeuten mit Medikamenten und oder mit Psychotherapie behandelt. Das heißt, sie gehen dann über längere Zeit zu einem Psychotherapeuten. Dort wird eine Gesprächstherapie gemacht und das Ganze wird unterstützt durch eine medikamentöse Therapie aus dem bunten Strauß der Medikamente. Tatsächlich ist es so, dass wir verstanden haben, dass 70, vielleicht 80% der Patienten behandelbar sind, aber dieser Rest, diese Restgruppe, 20-30%, für die gibt es unter Umständen relativ wenig Strategien, was nicht bedeutet, dass man diese 20-30% tief hirnstimulieren sollte. Da sprechen wir dann auch noch drüber, aber zumindest muss man sich überlegen, wie man diesen Patienten andere Lösungsmöglichkeiten für ihre Erkrankung anbietet. Da gibt es dann eine Reihe von sogenannten nicht invasiven Stimulationsverfahren. Elektrokonvulsive Therapie ist einer davon, transkranielle Magnetstimulation, bei der im Prinzip versucht wird, im Stirnhirn Ströme zu verändern und dauerhaft eine Besserung zu erzielen. Und wenn all diese Maßnahmen nicht funktionieren, dann kommt dieser Zeitpunkt, wo man mit Experten aus der Psychiatrie gemeinsam dann an so Dinge wie tiefe Hirnstimulation denkt. Und das ist der Bereich, mit dem ich mich klinisch beschäftige und Professor Stegel ist von den Ingenieurswissenschaften her.
Ja, ich bin total überrascht, weil Sie werden mir das ja noch genauer erläutern, aber erstmal klingt es ja super perfekt und irgendwo auch erstmal simpel und einfach, wenn man sich diesen Schalter vorstellt und sagt, man kann quasi den Schalter betätigen und den PatientInnen wirklich langfristig damit helfen. Wahrscheinlich ist das alles gar nicht so einfach und ich bin sehr gespannt, wie es funktioniert. Ich würde erstmal gerne wissen, wie ist so in etwa überhaupt die Forschungssituation allgemein? Vielleicht gerade auch im technischen Bereich, Herr Stieglitz.
Ja, zum Thema Depression und allgemein zum Thema elektrischer Strom und Schalter an, Schalter aus, ist die einfache Antwort vielleicht, die Situation ist sehr unübersichtlich. Das ist nicht befriedigend, aber wahrscheinlich die Wahrheit. Und das war auch der Grund, warum letztendlich Volker Köhn und ich auch schon so lange miteinander reden und miteinander arbeiten. Wir hatten hier im Rahmen der zweiten Exzellenzinitiative einen großen Cluster bewilligt bekommen, Brain Links, Brain Tools, in dem wir immer noch zusammenarbeiten hier in Freiburg, um Technik, Neurowissenschaft, Informatik, klinische Medizin zusammenzubringen und genau diese Fragestellung sich genau anzuschauen und zu sehen, was geht denn da? Und da werden viele Dinge miteinander zusammengebracht, die Volker Köhn auch schon gesagt hatte. Die Elektrokrampftherapie kennen Sie vielleicht so aus Filmen wie Einer flog übers Kuckucksnest oder Beautiful Mind, die ja doch nicht schön anzusehen sind, auch wenn sie gut zu helfen scheinen. Es gibt transkranielle Magnetstimulation, dass ich also eine relativ große Spule von außen an den Schädel anhalte und dann ein Magnetfeld erzeuge in kurzen Pulsen und durch elektromagnetische Induktion werden dann Ströme im Gehirn erregt, die irgendwas mit dem Gehirn machen. Es gibt ganz schöne Versuche, dass wir Menschen von 1 bis 10 zählen lassen und die wiederholen dann genau die Ziffer, bei der der Strom angeschaltet wird, immer wieder zum Beispiel. Also Effekte, die es auch noch gar nicht so lange im Einsatz in der klinischen Praxis gibt. Und dann gibt es gerade aus dem Bereich der Neurowissenschaften kommend und mit einem Schwerpunkt sicherlich in den Vereinigten Staaten von Amerika Forschung, kann ich nicht auch Elektroden implantieren ins Gehirn? Kann ich Signale aufzeichnen aus dem Gehirn, elektrische Signale, und kann ich mir daraus irgendeinen Reim machen? Im Bereich Bewegung können wir uns das, glaube ich, alle ganz gut vorstellen. Ich stelle mir vor, ich bewege einen Arm, dann gucke ich, wo ist Armbewegung im Gehirn repräsentiert, versuche diese Signale aufzuzeichnen und wenn ich das zeitlich sehr gut mache, in einer hohen zeitlichen Auflösung, kann ich vielleicht sogar die Bewegung des Arms im Raum vorhersagen oder nachvollziehen. Bei Depressionen ist das sicherlich schwieriger, weil wir kein Zentrum haben, bei dem einem Anatomieatlas steht, wenn du hier guckst, ist das jetzt Depression mit ganz großer Freude oder wenig großer Freude, sondern es geht um Zustände des Gehirns. Da sind die Zentren bekannt, die mitspielen. Das könnte aber Kollege Köhn viel genauer erzählen als ich. Und die Frage ist, wie kann ich das machen? Es ist jetzt nicht so, dass ich mir vorstellen kann, Strom an bedeutet sofort, aus Unglück wird Freude, sondern wir erregen dann Nervenfasern, Nervennetzwerke, die dann mit anderen Netzwerken wechselwirken und dieses gesamte Zusammenspiel über mehrere Stufen hinweg kann dann zu einer Linderung der Symptome bei dieser Therapie refraktären Depression führen. Ein bisschen erinnert mich das so an das Spiel Stille Post. Da kommen manchmal auch ganz interessante Dinge raus, wenn nämlich zu viele Stufen in dem Gesamtsystem mit drin sind und wir wollen was Gutes reintun und verstehen manchmal gar nicht, an welcher Stelle einer was nicht richtig verstanden hat und weitergesagt. Und das ist auch im Bereich der Forschung so, da wirklich zu gucken, wie ist die genaue Sprache, wo muss ich was machen und wie wechselwirkt es letztendlich.
Ich finde, da sind sehr, sehr viele auch klinisch wichtige Aspekte drin gewesen. Was einem klar sein muss bei der Depression ist, wenn man die nicht behandelt und das sehr lange besteht, dann kommen die Patienten in einen Grad der Verzweiflung, dass das eine tödliche Krankheit ist, weil diese Patienten sich umbringen. Das ist eigentlich die Krux und das größte Problem, was wir haben, neben dem, dass das eine ganz grausame Erkrankung ist, denn diese Patienten werden im Verlaufe der Erkrankung tatsächlich völlig emotionslos. Das bedeutet nicht, dass die nicht noch nachvollziehen, wie eine Emotion ist, aber Emotion als ein Informationsklassierer funktioniert tatsächlich dann nicht mehr automatisch. Wir haben normalerweise, wenn wir, das ist jetzt sehr neurobiologisch, aber wenn wir in eine Situation geraten, haben wir sehr, sehr schnell ein Gefühl für, das ist aversiv, also ich lehne das ab, da möchte ich mich von wegbewegen, oder das ist positiv, da möchte ich lieber bleiben und was machen. Und alleine schon diese Entscheidungen sind für die Patienten, die eine sehr schwer ausgeprägte, langdauernde Depression in diesem Bereich der Therapieresistenz oder Refraktarität haben, gar nicht mehr möglich. Und dieses Automatisierte brauchen wir aber, denn ansonsten ist der soziale Kontext, in dem wir uns bewegen, also mit vielen Menschen zusammen, und das will der Mensch ja, eigentlich wird es wahnsinnig anstrengend. Und das ist etwas, was die Patienten eigentlich haben. Die haben dadurch entwickeln die eine sehr große Antriebslosigkeit. Das ist nicht mal eine Lustlosigkeit, sondern die können bestimmte Situationen nicht mehr adäquat erleben und darum auch nicht mehr adäquat reagieren. Es kommt zum sozialen Rückzug. Diese Patienten sind sehr alleine, sehr einsam. Und sehr oft ist es dann so, wenn das nicht aufgefangen werden kann, dass diese Patienten sich umbringen. Wichtig an der Sache ist nochmal, Depression ist eigentlich eine gut behandelbare Erkrankung. Die Psychiater machen das mit, wie ich gesagt hatte, verhaltenstherapeutischen oder psychotherapeutischen Maßnahmen und mit Medikamenten. Und normalerweise hat man eine Episode und dann ist das Problem vorbei. Aber die Patienten, die wir hier betrachten, sind entweder schon langjährig in einer tiefen depressiven Episode drin, ohne sich noch einmal davon zu erholen, also ohne zwischendurch wieder in einen Bereich zu kommen, wo sie ein normales Gefühl haben. Und das ist halt eine gefährliche Situation. Stimulation im Gehirn ist die Nachfolge von Operationen, die Neurochirurgen eigentlich beginnend mit Lobotomien, Leukotomien schon seit den 30er Jahren im letzten Jahrhundert gemacht haben. Die Psychochirurgie hatte anfangs eine ganz gute Begründung. Ich will das kurz historisch einordnen. Wir kommen aus einer Zeit, wo es keine Medikamente gibt. Stark agitierte, antriebsangereicherte Patienten in irgendeiner Form zu behandeln. Und tatsächlich war das so, dass diese Patienten zu dieser Zeit in Asyle weggesperrt wurden. Da gab es also richtig Asyle, da wurden die hochaktiven, typischerweise Männer, wurden dort zusammengesperrt und man hatte für die keine Lösung. Zu dem Zeitpunkt kommt dann die Leukotomie, Lobotomie von Egas Munich, zunächst propagiert an Portugiesen, ist ein Neurologe gewesen. Und in der Folge ist das sehr, sehr viel benutzt worden, auch schon zu einem Zeitpunkt, wo Medikamente da waren, nämlich Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre. Und dann wird es ein bisschen dubios mit der Psychochirurgie. Was wir heute tun, ist, also es gibt eine Phase der daraus abgeleiteten Läsionschirurgie, wo man einen Rahmen geführt, strategisch kleinere Läsionen im Gehirn an strategischen Stellen macht. Das ist noch bis in die 90er Jahre gemacht worden. Das müssen wir nicht zu weit differenzieren. Oder vielleicht können wir später nochmal drüber reden. Und dann kommt die Phase eigentlich Ende der 90er Jahre mit tiefer Hirnstimulation, die zu diesem Zeitpunkt bereits in Entwicklung war für die Parkinson-Erkrankung, also fürs Zittern. Und mit Beginn der tiefen Hirnstimulation haben wir jetzt die Möglichkeit, auf den ersten Blick reversibel, also wiederherstellbar, mit einem kleinen Eingriff feine Elektroden strategisch an bestimmte Regionen im Gehirn abzulegen und die durch einen Impulsgenerator, ähnlich einem Herzschrittmacher, der unterm Schlüsselbein implantiert ist, unter der Haut dauerhaft anzusteuern. Und mit dieser Gutartigkeit der Technik beginnt jetzt auch eine ganze Evolution von verschiedenen Regionen, die im Gehirn dauerhaft und chronisch stimuliert werden, mit verschiedenen Arbeitsgruppen. Man muss dazu aber sagen, dass wenn man den Vergleich macht mit der Parkinson-Krankheit, da haben wir vermutlich 150.000 bis 200.000 Patienten mittlerweile weltweit, die dieser Therapie, die als Standardtherapie dort gilt, für die späte Phase der Parkinson-Erkrankung implantiert sind. Und für die psychiatrischen Erkrankungen inklusive der Depressionen sind es vielleicht einige Hunderte, die weltweit implantiert sind, mit Systemen, die eigentlich für so Sachen wie Parkinson-Erkrankungen und sowas gedacht wird. Und letzter Punkt in diesem Komplex ist auch, das hat der Thomas Stieglitz eben schon sehr gut gesagt eigentlich, also es ist nicht ein Schalter umlegen. Also wir können in diesem diffizilen Bereich von Netzwerken bestimmte Bereiche stimulieren. Das hat positive Effekte. Das funktioniert dann auch nicht für jeden Patienten. Und das große Problem tatsächlich, was wir mit der tiefen Hirnstimulation haben, ist, wir wissen noch nicht 100%, welcher Ort stimuliert werden sollte. Wir wissen nicht, welche Form der Depression. Da gibt es eine ganze Reihe von sogenannten Phänotypen. Also die Depression sieht unterschiedlich gestaltig aus. Manche haben mehr einen melancholischen Typ. Manche haben andere Formen und einen agitierten Typ zum Beispiel. Es gibt verschiedene Unterformen davon. Und wir wissen noch nicht, ob es ein One-Size-Fits-All gibt. Und tatsächlich ist es so, die Hirnstimulation funktioniert nur in einem Kontext, in dem dann auch wieder, genau wie bei den Medikamenten, die Psychotherapie mit angewandt wird, damit die Patienten überhaupt in der Lage sind, sich an die Effekte der tiefen Hirnstimulation dann wieder anzupassen und damit quasi zurück ins Leben zu gehen.
Ja, zusätzlich noch vielleicht dieser schmale Grat, den wir immer als gegeben hinnehmen, ist auch dieser Grad zwischen Fluch und Segen des elektrischen Stroms. Der Herzschrittmacher kam hier schon auf den Tisch für heute. Da wissen wir alle, das ist eine tolle Sache, wenn ich Herzrhythmusstörungen habe, wenn im Herzen das Leitungssystem ausgefallen ist, der Muskel aber noch funktionell intakt, kann ich durch diese elektrischen Pulse das Herz wieder in den Takt bringen. Im Gehirn ist es so, dass ich das auch versuche auf einer komplexeren Ebene, aber das Gehirn auch doch viel delikater ist als das Herz von der Empfindlichkeit. Das heißt, viel hilft da nicht viel. Wenn ich also den Strom zu sehr aufdrehe, kann es auch passieren, dass nicht nur meine Elektrode wegkorrodiert, was natürlich dramatisch ist, wenn auf einmal das Werkzeug nicht mehr vorhanden ist, was ich benutzen möchte, sondern zu viel Strom kann auch dazu führen, dass die Zellen zerstört werden und dann auch die Zielzellen, die ich erreichen will, nicht mehr da sind. Das heißt, wenn ich es zu viel mache, bin ich dann auf einmal wieder im Bereich der irreversiblen Chirurgie, weil ich die Zielzellen dann im schlimmsten Fall zerstört hätte. Und auch da sind noch viele, viele Fragen offen. Was ist ein sicherer Bereich? Wie groß darf die Stromstärke sein? Wie lang darf ich den Stromimpuls anwenden? Wie schnell muss ich wiederholen? Lässt sich das Gehirn austricksen? Der Körper mag ja nicht, wenn Sachen immer gleich kommen, ja, über Stunden, Tage, Wochen, Monate. Manchmal merkt der Körper auch, oh, das ist gar nicht von mir, das kommt von außen und blendet diese Sachen dann aus. Das heißt, Effekte schleichen sich dann aus, obwohl sie am Anfang wunderbar funktioniert haben. Und da ist noch viel Luft nach oben im Bereich der Forschung und gerade im Bereich der transdisziplinären Forschung, in der Aspekte aus den unterschiedlichsten Disziplinen zusammenkommen. Es klingt jetzt so ein bisschen, als ob wir beide uns hier immer ganz einfach die Bälle hin und her schmeißen. Da sind aber auch viele Jahre Fremdsprache des anderen Lernen mit dabei, weil wir letztendlich Anatomie, Physiologie, Neurochirurgie, Psychiatrie kombinieren mit Elektrochemie, Materialwissenschaften, Elektrotechnik und Informationskodierung. Und das sind Dinge, die so ganz ja einfach und intuitiv nicht immer zusammenkommen. Also es ist immer hinterher schön zu erkennen, wenn man mal wieder aneinander vorbeigeschwätzt hat.
Das ist auf jeden Fall ein Punkt, den haben wir auch schon in den anderen Folgen immer benannt, dass das so das Erste ist, sozusagen ein Wörterbuch für den jeweils anderen irgendwo zu erstellen, damit man dann erfolgreich interdisziplinär forschen kann. Ich finde auch nochmal wichtig, Herr Köhn, dass Sie ganz klar betont haben, was eben die Folge einer depressiven Krankheit sein kann, eben der Selbstmord. Und ich glaube, 8% klingen erstmal nach einer kleinen Zahl, aber 8% ist ja eine doch im Vergleich mit anderen psychischen Erkrankungen enorm große Zahl. Und dieses Stigma, was viele Menschen ja, ich glaube, immer noch irgendwo ertragen müssen, Burnout oder hat gerade irgendwie einen depressiven Schub und es wird gar nicht so ernst genommen, das ist eigentlich ganz schrecklich. Und von daher vielen Dank Ihnen da nochmal, dass wir das so auch benannt haben. Ich kenne tatsächlich in meinem Umfeld erschreckend viele Leute, die mindestens mal einen depressiven Schub hatten, aber auch Leute, die, so wie Sie es beschrieben haben, PatientInnen, mit denen Sie forschen, gar nicht mehr aus ihrem depressiven Schub herauskommen. Und das ist im Studium, das ist im Erwachsenenalter oder im Rentenalter, also querbeet habe ich da Bekannte. Und ich glaube, das geht fast all unseren ZuhörerInnen so, dass wir Menschen in unserem Umkreis haben, die Erfahrungen mit diesem Krankheitsbild schon gemacht haben. Wir sind ja jetzt mittendrin in der Forschung und ich glaube, wir müssen noch mal einen Schritt zurückgehen für unsere ZuhörerInnen. Und deshalb möchte ich Sie einmal fragen, wie können wir uns denn jetzt die Forschung bei Ihnen vorstellen mit den PatientInnen? Also wie sieht das aus? Was machen Sie mit den PatientInnen und was kommt dann dabei raus?
Vielleicht ist das eine Frage, die ich beantworten muss, weil wir klinische Studien zum Thema direkt machen. Also ich will noch mal kurz anknüpfen an das, was Thomas Stieglitz eben richtigerweise für die Entwicklung von diesen Stimulationssystemen gesagt hat. Also, dass es problematisch ist, Strom ins Gehirn zu leiten, dass man sehr genau wissen muss, wie die Stromdichten sind, dass man wissen muss, wie viel darf man da reinleiten, damit man nicht zu viel abgibt, damit nicht Gehirngewebe zerstört ist. Ich will sagen, dass wir in den klinischen Studien, also wenn wir Patienten behandeln, machen wir das natürlich im Wesentlichen. Wir machen natürlich auch eine Laborforschung, aber wir machen im Wesentlichen das mit Systemen, die sehr, sehr viel Sicherheitsmerkmale intern haben. Also das Gewebe zerstört wird durch eine Stimulation oder das System sich selber desintegriert. Das kommt in dem klinischen Kontext, spielt das keine Rolle. Das spielt natürlich für die Ingenieurswissenschaft und für die Entwicklung von solchen Systemen eine große Rolle. Zu der Frage der klinischen Studie ist es tatsächlich so, wir machen mittlerweile die dritte Studie, das dritte Programm, wo wir Patienten in einer für uns sehr erfolgversprechenden Zielstruktur, ist das mediale Vorderhirnbündel, im Gehirn diese Stimulation chronisch durchführen. Das heißt, Patienten stellen sich in unserer Arbeitsgruppe vor, natürlich auf Seiten der Kollegen der Psychiatrie. In unserem Fall ist es Professor Thomas Schläpfer in der interventionellen biologischen Psychiatrie hier in Freiburg. Der wählt die Patienten nach speziellen, sehr engen Kriterien aus. Und das ist tatsächlich so, dass sich viele Patienten melden, aber tatsächlich kommt am Ende wirklich nur einer von 10 wirklich für eine Studie in Frage. Und wenn so ein Patient dann eingeschlossen wird, wird er in einem sehr engen klinischen Studienablauf wird er implantiert und dann über 2 Jahre nachverfolgt. Aber auch nachdem diese 2 Jahre um sind und wir die klinischen Daten aufgegriffen haben im Rahmen der Studie, betreuen wir diese Patienten langjährig weiter. Das heißt, diese Patienten, die zu uns kommen und tiefhirnstimuliert werden bei der therapieresistenten oder refraktären Depression, sind jahrelang unsere Patienten und werden eigentlich, muss man sagen, lebenslang durch uns betreut.
Ja. Aber irgendwo, also ich frage mich, ich weiß gar nicht, ob Sie das so schon beantworten können, ob das schon Ergebnisse sind, ob ich da schon dem vorweggreife, was die Zukunft bringt. Wie sieht es denn nach einer Behandlung oder nach einer tiefen Hirnstimulation mit einem Rückfall aus? Gibt es da die Gefahr? Können Sie das noch gar nicht absehen? Ist das etwas, was quasi noch durch Sie weiter erforscht werden muss? Kann man quasi sagen, wir haben eine sehr hohe Chance der Heilung oder eher nicht? Ohnehin ja in Kombination mit der Psychotherapie, das hatten Sie ja schon erwähnt, aber kann man sagen, danach ist man erfolgreich geheilt?
Heilung ist eine schwierige Sache bei der Behandlung von chronischen Erkrankungen. Das ist so, wenn Sie einem Patienten, der einen Bluthochdruck hat, Medikamente geben oder auch ein Stimulationsverfahren macht, Professor Stieglitz hat ein Konzept für eine Stimulation bei Bluthochdruck, dann ist der Bluthochdruck wieder da, wenn Sie das Medikament wegnehmen. Und tatsächlich ist es so, dass die Symptome, was wir tun, ist offensichtlich eine sehr symptomatische Therapie, weil wir die Ursache für die Depression nicht kennen. Es mag ganz verschiedene Ursachen für die Depression geben. Es mag auch sein, dass Thomas Stieglitz hat eben gesagt, das spielt sich in Netzwerken ab. Wenn wir mal vom einfachsten Fall ausgehen, dass hier vier Netzwerke miteinander im Gehirn irgendwas machen, dann kann es sein, dass abhängig vom Phänotypen, also vom Aussehen der Krankheit, von den Symptomen der Krankheit, jedes dieser Netzwerke krank ist, mehrere krank sind, nur eines krank ist. Und wir wissen nicht, können wir ein anderes stimulieren, um dem kranken Netzwerk zu helfen? Müssen wir das kranke Netzwerk stimulieren? Kann man das kranke Netzwerk überhaupt stimulieren? Das sind alles Fragen, die uns umtreiben. Aber was wir wissen mittlerweile ist, wenn ein Patient auf die tiefe Hirnstimulation reagiert, dann kann er schon mal nochmal in eine depressive Episode geraten, die dann aber typischerweise nicht mehr so stark ist. Also das heißt, er schlägt nicht so weit nach unten aus, dass er in diese ganz große Problematik kommt. Und wir haben bei einer kleinen Zahl unserer erstimplantierten Patienten. Wir haben die ersten Implantationen im Mai 2011 tatsächlich gemacht. Das ist also fast 11 Jahre her. Wir haben Daten, von denen ausgewertet und publiziert sind, 5 Jahresdaten. Und wir wissen, dass die Patienten, die primär reagieren, auch dauerhaft auf die Stimulation reagieren. Also es scheint sehr erfolgversprechend zu sein. Es ist nicht so, dass es mal für ein paar Monate funktioniert und dann nicht mehr, sondern wenn das einmal funktioniert, dann scheint das über die Jahre weiter zu funktionieren. Die Patienten werden auch im Verlauf besser noch, weil die sind ja jahrelang krank gewesen und müssen aus dieser Senke wieder raus. Was wir auch nicht wissen, ist halt, an welcher Stelle muss man eigentlich stimulieren. Wir nutzen eine Struktur, die sich im weitesten Sinne im Belohnungssystem befindet. Man muss sich aber davon freimachen, dass das Belohnungssystem, wenn man es stimuliert, mit Euphorie reagiert oder mit irgendwas, sondern tatsächlich ist es so, das Belohnungssystem ist etwas, was wir jeden Tag nutzen. Das Belohnungssystem ist in den 50er Jahren und 60er, 70er Jahren sehr stark beforscht worden im Bereich von Drogenmissbrauch, Drogenanwendung. Und das ist in der psychiatrischen Forschung so ein bisschen in diese Richtung gezerrt worden. Klar muss aber sein, dass wir das Belohnungssystem den ganzen Tag benutzen, um Entscheidungen zu treffen. Und das hat nichts mit extrem hedonischen Komponenten zu tun. Also das hat nichts damit zu tun, dass man immer den enthusiastischen oder den konsumatorischen Teil des Rewards will, sondern das hat einfach damit zu tun, das Reward-System signalisiert uns, da ist etwas appetitiv, das solltest du machen. Als ganz einfaches Beispiel, wenn Sie morgens aufwachen und Sie sagen, gestern Abend ist es wirklich spät geworden und mir geht's nicht so richtig gut, dann haben Sie die emotionale Farbe auf dem Konzept, wenn ich mich jetzt dusche, rasiere und einen Kaffee trinke, wird es mir gut geben. Das ist etwas, was Sie so klar wissen, dass das eine Art Hoffnung ist. Das ist eine Hoffnung, die so klar ist, eine Realität für Sie. Die Patienten, die eine Depression haben und defizient sind in diesem System, liegen morgens im Bett und haben überhaupt keinen Antrieb rauszugehen, weil die emotionale Farbe auf diesem Gefühl überhaupt nicht haben. Das heißt, diese Information, die ist zwar da, diese Information kann man auch sozusagen top-down von oben nutzen, um zu sagen, ja, schlepp dich mal aus dem Bett. So kommen auch diese Patienten natürlich in unsere Ambulanzen, aber die schleppen sich dahin. Das ist wahnsinnig anstrengend für die, weil sie dauernd mit einer Riesenzahl von Entscheidungen konfrontiert sind, die sie nicht automatisiert treffen können. Die Entscheidung, ob ich jetzt im Moment einen Schluck Kaffee nehme oder nicht, da muss ich nicht drüber nachdenken. Da ist eine emotionale Farbe, das ist völlig klar, ob ich das mache oder nicht. Ich kann das ins Bewusstsein holen und mir klar machen, warum das jetzt gerade eine gute oder eine schlechte Idee, Kaffee zu trinken ist. Aber normalerweise ist das keine Entscheidung, die ich intellektuell treffen muss. Und das muss einem klar sein, dass bei den Depressiven ein großer Defizient in dem Bereich sind. Entscheidungen werden auch Entscheidungen, die man kennt, die eigentlich immer gleich sind in bestimmten Kontexten, müssen bewusst gefällt werden. Bewusste Entscheidungen sind immer unglaublich anstrengend. Und wir versuchen den subkortikalen oder Bottom-up-Teil dieser Emotionen wieder für die Patienten fühlbar zu machen und darum strategische Stimulation in dem medialen vorderen Mittel, so wie wir es machen, was aber nur eine Zielstruktur ist.
Ich glaube, viele, die jetzt zuhören, werden sagen, Moment mal, da habe ich doch mal was gelernt, diese ganzen Gefühle sind doch mit chemischen Botenstoffen. Und ich glaube, das ist hier ein wichtiger Punkt, dass wir merken, das ist so ein Henne-Ei-Fragestellung hier. Also es gibt nicht nur chemische Botenstoffe im Körper, das wäre ja ausschließlich medikamentöse Therapie möglich. Es gibt nicht nur Strom, dann bräuchte man nur Elektrostimulatoren, sondern diese beiden wechselwirken miteinander. Habe ich eine bestimmte Aktivität, habe ich mehr Botenstoffe, die ausgeschüttet werden, habe ich eine andere Aktivität, werden andere Botenstoffe ausgeschüttet oder weniger Botenstoffe. Also es ist ein sehr komplexes Wechselspiel, wie bei einer sehr schwierigen Mannschaftssportart vielleicht, sodass es da auch kein Schwarz oder Weiß gibt und auch sehr viele unterschiedliche Auffassungen dazu und unterschiedliche Ansätze, die uns beide auch in der Forschung natürlich vorantreiben, um zu gucken, wie ist denn das mit dem Huhn und dem Ei? Also was ist denn da? Wie hängt der Neurotransmitter, der Botenstoff mit der elektrischen Aktivität zusammen? Gibt es da eindeutige Dinge? Denn das wäre ja sehr schön, wenn wir nicht nur, also der Kollege aus der Psychiatrie, die Patienten befragen und einordnen, sondern vielleicht auch zusätzlich noch messbare Größen dazu hätten, die uns helfen würden, auch kurzfristig so den Erfolg einer Änderung, einer Stimulationsstrategie zum Beispiel messen zu können.
Das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt, den Thomas Stieglitz gerade anspricht. Weil im Prinzip ist es so, wir wissen, dass es Fehlen von Botenstoffen gibt. Wir wissen auch, dass die Idee zu den Botenstoffen zu einfach in der Pharmakotherapie genutzt wurde und über viele, viele Jahre vielleicht nicht optimal angebracht wurde, ist aber so ein bisschen auch das Einzige, was wir haben in diesen frühen Formen der Depression. Wir sind auch nicht so weit, dass wir sagen würden, man sollte sehr früh mit der Stimulationstherapie, auch der tiefen Hirnstimulation, anfangen. Es kann aber sein, dass wir, wenn wir mal 15, 20 Jahre weiter sind, dass wir tatsächlich solche Strategien verfolgen werden, weil unter Umständen es so ist, dass dieses Überfluten der Kontakte zwischen den Nervenstellen mit diesen Botenstoffen, die man als Medikament ja systemisch einnimmt, weil man ja Tabletten schluckt und der Botenstoff überall ist, dass das in Zukunft gesehen wird, dass das nicht der optimale Punkt ist. Trotzdem ist es so, die Systeme, und ich hatte eben das mediale Vordernbündel genutzt, gibt, wie gesagt, eine ganze Reihe andere, diese Systeme sind immer typischerweise durch Transmitter charakterisiert und darum ist das ein wichtiger Punkt. Die Elektrostimulation funktioniert im Moment, und das ist ein Bild, was ich mir vom Thomas Stieglitz gerade klaue. Elektrostimulation funktioniert gerade wie ein Thermostat. Das heißt, ganz egal, ob es ihm heute gut geht oder schlecht geht oder ob er abends müder ist und die Symptome schlimmer sind oder er morgens aufwacht und die Symptome besser sind, die Stimulation macht 24 Stunden am Tag genau das Gleiche. Wir stellen also in einer Situation einmal die Woche, alle zwei Wochen, alle vier Wochen in unseren Stimulationsambulanzen stellen wir diese Stimulation ein und dann muss das für diesen Patienten im Mittel all seiner Gefühle etc. muss das funktionieren. Wichtig ist, auch mit der chronischen Stimulation haben die Patienten die Fähigkeit, Freude und Leid zu empfinden. Die chronische Stimulation ist keine elektrische Euphorie. It's not cocaine for the brain. Auch wenn wir im Reward-System arbeiten, das funktioniert ja nicht. Wir bringen das Reward-System nicht in eine Überfunktion, wo die Patienten permanent elektrisch euphorisiert sind, sondern wir bringen es in eine Funktion, wo das Reward-System wieder bestimmten Kriterien, die wir gar nicht richtig genau kennen, folgen kann. Jetzt kommt die Frage, und das ist etwas, was von vielen Positionen der Leopoldina, DFG, Ethikrat etc. auch beäugt wird. Warum machen wir denn etwas, obwohl wir eigentlich nicht genau wissen, was es tut? Und das ist ein wichtiger Punkt, weil es die Notwendigkeit gibt. Es gibt die Notwendigkeit. Es gibt dort Patienten draußen, für die viele Forscher, Psychiater, Neurochirurgen, Ingenieure wie Thomas Stieglitz bisher keine Antwort haben. Und wir können nicht warten, bis die Antwort da ist, weil diese Patienten sich halt umbringen. Das ist der Punkt, warum ich als Neurochirurg mir überlegen muss, wo macht es denn strategisch mit meinem Verständnis Sinn, eine Stimulation durchzuführen? Und nur dann kann man diese Behandlung so durchführen. Also wichtiger Punkt, Stimulation im Reward-System bedeutet nicht elektrische Euphorie.
Ich möchte das noch auf die Spitze treiben, diese Aussage, weil das mir auch sehr wichtig ist von technischer Seite her. Das, was Volker Köhn eben gesagt hat, würde zum Beispiel bedeuten, für Menschen, die im Unfall einen Arm oder ein Bein verloren haben, ihr kriegt keine Prothese, weil das ja Quatsch ist. Das ist technisch, kommt das nie an das natürliche Gliedmaße ran. Wartet doch bitte, bis die Biologie so weit ist, dass eure Gliedmaßen nachwachsen werden können. Ja? Und da sind wir uns, glaube ich, ziemlich schnell einig, nee, das wollen wir nicht. Wir möchten jetzt ein Hilfsmittel haben, das uns die Lebensqualität besser macht, auch wenn wir noch nicht wissen, wie Gliedmaßen nachwachsen können. Und so ist es auch, so sehe ich es zumindest auch in Form dieser psychiatrischen Erkrankungen. Ja, wir wissen noch nicht das kleinste Detail, wie das Ganze zusammenhängt. Wir haben aber Werkzeuge entwickelt und Hilfsmittel, mit denen die Lebensqualität verbessert werden kann. Und darum sollten sie angewendet werden. Und wir müssen uns auch fragen im Bereich der ethischen Diskussion, ob es gut ist, diese Sachen immer als Last Resort anzuwenden, also als Methode, wenn gar nichts anderes mehr geht und die Leute kurz vor der allerletzten Verzweiflung sind. Oder ob es ethisch nicht verantwortungsvoller wäre, solche Methoden, solche Dinge auch schon früher einzusetzen, wenn die Patientinnen und Patienten gut informiert sagen, für mich ist das eine Option.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Die PatientInnen, die sind sich ja dessen komplett bewusst, wenn sie an ihrem Programm teilnehmen. Für mein junges Forschungsverständnis ist es so, dass das ja auch immer ein Fortschritt ist. Und aus jedem kleinen Fortschritt habe ich einen weiteren Forschungsgewinn bekommen. Und dementsprechend ist es für mich gar nicht logisch, dass es irgendwann zu Ende ist, dass man irgendwann alles weiß, weil man immer irgendwie eine neue Frage entwickeln kann, aus dem wieder ein neuer Fortschritt kommt. Bei Ihnen ist es etwas Akutes, wo man direkt eben helfen muss. Das haben Sie perfekt beschrieben. Und ich finde, das klingt total großartig. Wir sind schon ja nahezu am Ende unserer ersten Folge dieses Themenschwerpunkts. Und ja, Depression ist etwas, was für uns alle sehr präsent ist. Das, was Herr Köhn vorhin beschrieben hat, dass sie es einfach nicht schaffen aus eigenem Antrieb, dass das eine Entscheidung ist, die unfassbar schwer ist. Das ist etwas, was mir ganz, ganz lange nicht klar war, bis ich mal eine Unterhaltung geführt habe mit einem Bekannten. Und ich gesagt habe, Mensch, dann stell dir einfach deinen Wecker auf 10 und dann gehen wir raus. Und es ist doch super einfach und ich animiere dich und dann helfe ich dir und dann funktioniert das alles. Und es funktioniert eben überhaupt nicht so. Und es ist ganz fürchterlicher Druck, den ich quasi in diesem Moment auf diese Person ausgeübt habe, weil ich es nicht verstanden habe. Weil ich nicht verstanden habe, dass das nicht so eine rationale Entscheidung ist, wie ich sie für mich treffen würde. So, und mit diesem letzten Satz würde ich mich für heute von Ihnen beiden verabschieden und bin ganz doll gespannt. In unserer nächsten Folge geht es nämlich darüber, was bringt uns denn noch die Zukunft? Jetzt wissen wir, was machen Sie jetzt, aber was wird technisch zukünftig vielleicht noch möglich sein? Was sind Ihre Ziele und was sind vielleicht auch Ihre Wünsche? Und bis dahin, bis in 2 Wochen. Tschüss!